Deutschlandfunk, Deutschland heute.
Am Mikrofon ist Ute Reckers. Guten Tag. Die Hausärzte sollen in Zukunft verstärkt mit moderner Impfstoff gegen Corona impfen. Das hat unter anderem im Saarland für massiven Protest gesorgt. Gleich dazu ein Interview mit dem Vizevorsitzenden der Kassenärztlichen Vereinigung im Saarland. Außerdem berichtet unser Brandenburg-Korrespondent über völkische Siedler in der Prignitz. Und wir berichten über eine Siedlung in Berlin, in der Deutsche und Geflüchtete zusammenleben. Zahlreiche Hausärzte im Saarland haben gestern für Aufregung gesorgt, weil sie angekündigt hatten, in ihren Praxen keine Corona-Impfungen mehr anzubieten. Keine Booster mehr, keine Erst- oder Zweitimpfungen. Und das mitten in der vierten Corona-Welle, mitten in der Diskussion, dass sich endlich mehr Menschen in Deutschland impfen lassen sollen. Die Ärzte, so sagt es die Kassenärztliche Vereinigung im Saarland, wollen auf diese Weise gegen Gesundheitsminister Jens Spahn protestieren, beziehungsweise gegen dessen Ankündigung, dass die Hausärzte nur noch begrenzt BioNTech-Impfstoff erhalten sollen und stattdessen verstärkt Moderna verimpfen sollen. Ich hatte vor der Sendung Gelegenheit, mit dem stellvertretenden Vorsitzenden der Kassenärztlichen Vereinigung im Saarland zu sprechen, Dr. Joachim Meiser. Herr Meiser, warum wollen denn die Hausärzte im Saarland aus der Impfkampagne aussteigen? Das ist doch fatal.
Ja, sie wollen es ja nicht wirklich, sondern sie haben sich maßlos geärgert über diese ganz schlechte Kommunikation, die Herr Spahn da führt, weil sie wissen, dass die Patienten dann massenweise Nachfragen haben. Und sie haben sich wirklich sehr angestrengt, die Zahlen nach oben zu treiben. Und sie wissen genau, dass die Menschen dann misstrauisch werden, Fragen stellen. Und sie haben Zeit zum Impfen, aber sie haben keine Zeit mehr, stundenlange entsprechende Gespräche zu führen.
Nun wird ja eigentlich schon kommuniziert, dass Moderna sich genauso gut eignet als Impfstoff, als Booster-Impfstoff wie BioNTech. Warum ist das dann so ein großes Problem für die Hausärztinnen und Ärzte?
Weil sie wissen, wie die Patienten reagieren. Ich habe heute Morgen noch mehrfach nochmal mit Kollegen gesprochen, die sagen, natürlich, wir wissen auch, dass Moderna gleich gut ist und wir haben jetzt heute Morgen auch Quellen geliefert. Das hätte Herr Spahn vorher machen sollen, und zwar 14 Tage vorher, dass wir die Menschen darauf vorbereitet hätten. Wir wissen, dass Moderna ein guter Impfstoff ist, aber die Patienten glauben es nicht. Und das führt zu ellenlangen Gesprächen und frustranten Diskussionen. Man hätte diesen Schritt vorbereiten müssen, dann hätte man das ohne weiteres umsetzen können. Das ist unser Protest an der Stelle. Und da beschweren sich die Kollegen, weil sie sich wirklich anstrengen, die Impfzahlen hochzutreiben. Und dann so eine Nacht- und Nebelaktion, will ich das mal nennen, ihnen wirklich nicht weiterhilft.
Nun kritisieren Sie die Art und Weise der Kommunikation, aber nicht den Inhalt. Meine Gegenfrage: Kann sein, dass nicht Minister Jens Spahn das Problem ist, sondern dann doch uneinsichtige Patientinnen und Patienten?
Die Menschen sind verängstigt. Ich kann durchaus verstehen, dass sie, wenn dieses Regime geändert wird, nochmal Fragen haben. Die Patienten sind sehr verängstigt, weil die Nachrichten, die sie ereilen, ihnen einfach Angst machen, existenzielle Angst. In einer existenziellen Angstsituation bin ich auf Änderungen, reagiere ich halt empfindlich. Also ich würde die Menschen nicht die Schuld zuschieben, sondern ich würde sagen, wir müssen sehr sorgfältig Änderungen der Kampagne vorbereiten, damit die Menschen vorbereitet sind auf diese Änderungen, weil sie selber das einfach nicht entscheiden können, was da notwendig ist.
Nun hat Jens Spahn sich schon per Brief an die Hausärzte entschuldigt und die Menge der BioNTech-Impfdosen, die pro Hausarztpraxis bestellt werden dürfen, von 30 auf 48 pro Woche aufgestockt. Hilft das?
Das ist ein Schritt in die richtige Richtung. Wir würden uns wünschen, dass man noch 1, 2, 3 Wochen besser die komplette Menge erhalten kann, weil mich rufen heute Morgen eine Menge Kollegen an, die sagen, ich habe jetzt extra am Samstag eine Impfsprechstunde eingerichtet. Ich habe 150 Leute bestellt. Die 50 habe ich schon unter der Woche weggespritzt. Was soll ich denn mit den 150 Leuten am Wochenende machen? Denen kann ich im Moment keine Antwort geben. Das heißt, wir werden uns wahrscheinlich mit der Situation arrangieren müssen. Wir haben ja schon begonnen. Wir haben begonnen, die Kollegen nochmal zu informieren. Wir bitten die Medien hier im Land, die Bevölkerung zu informieren. Wir bitten die Politik, entsprechende Statements abzugeben, damit sozusagen dieser Aufwand, der in den Praxen entsteht, minimiert wird und wir mit einem durchaus guten Impfstoff vernünftig die Kampagne weiterfahren können.
Das hört sich aber so an, als ob sich verstärkt Impfwillige in den Hausarztpraxen melden. Ist da mein Eindruck richtig?
Ja, ja, wir haben also, um das mal zu sagen, vor 4 Wochen im Saarland, das Saarland ist ja jetzt nicht so groß, aber wir haben dann 6.000 Impfungen in der Woche gemacht. Vorige Woche waren es 22.000, diese Woche rechne ich mit 30.000. Alleine gestern ist die dreifache Menge Impfungen appliziert worden wie in der Woche vorher. Also die Zahlen steigen massiv an, die Nachfrage ist hoch und die Kollegen wollen diese Nachfrage auch bedienen. Deswegen brauchen sie auch eine stabile Liefersituation.
Die Hausärzte haben Jens Spahn vorgeworfen, den Impfturbo auszubremsen. Jetzt mit der neuen Lage, werden denn die Arztpraxen weiter mit dran arbeiten, dass die Impfkampagne am Laufen bleibt?
Natürlich, für die Praxen ist ihr Patient sozusagen der Mittelpunkt ihrer Bemühungen. Und sie werden das natürlich, der Frust war halt groß und der Frust ist immer noch groß und auch der Ärger. Das wird aber jetzt in den nächsten Tagen kanalisiert werden in eine, sag ich mal, in eine konstruktive Arbeit wiederum. Wir sind uns einig, dass wir diese Impfquote hochhalten müssen und auch voranbringen müssen, noch optimieren müssen und da wird niemand aussteigen. Der eine oder andere wird halt aussteigen. Also ich habe heute Morgen einen Anruf gehabt von einem 70-jährigen Kollegen, der gesagt hat, ich habe 3 Stents, ich kann diese ganze Aufregung nicht mehr vertragen. Ich glaube, ich höre jetzt wirklich auf. Dafür wird ein anderer vielleicht einsteigen. Also ich denke, auch das von dem Kollegen, der da gesundheitlich angeschlagen ist, ist nachvollziehbar. Aber die Gesamtkampagne wird nicht beendet. Die wird sicher fortgeführt, nachdem die Aufregung sich gelegt hat, der Nebel sich gelichtet hat und auch die Menschen verstehen, dass ihnen eigentlich niemand was Böses will.
Dankeschön. Dr. Joachim Meiser war es, stellvertretender Vorsitzender der Kassenärztlichen Vereinigung im Saarland. In Brandenburg, in der einsamen Prignitz, haben sich Mitglieder der Anastasia-Bewegung angesiedelt. Diese Bewegung stammt ursprünglich aus Russland. Die Mitglieder kleiden sich in altmodische Kleider mit langen Zöpfen, Joppen und Hüten. Sie geben sich als Öko-Bewegung, vertreten allerdings auch völkische, antisemitische und rassistische Ideologien. Unser Landeskorrespondent Christoph Richter hat schon einmal über die Bewegung im kleinen Ort Grabow berichtet, wo sich die Anastasia-Siedler ausgebreitet haben. Nun ist er wieder in die Prignitz gereist und hat Anwohner in Grabow befragt, wie es ihnen mit den neu zugezogenen Siedlern so geht.
Grundsätzlich ist die Stimmung in Grabow gespalten.
Karin, ihren richtigen Namen will sie nicht nennen, wohnt seit 1985 in Grabow bei Blumenthal. Die Mitfünfzigerin wirkt erschöpft und frustriert. Die Situation in Grabow, sagt sie noch, lege sich auf die Seele der Menschen.
Sie gehen schon gezielt zu Menschen hin, wo sie von ausgehen, die sind halt nicht so stark und man könnte sie beeinflussen. Dann stehen die da, klingeln und sagen, du, pass mal auf, ich habe gehört, du hast hier ein Problem mit meiner Gruppe. Wird auch halt natürlich schon ein gewisser Druck versucht auszuüben, indem man einfach sich auch hinstellt, sehr selbstbewusst und sagt, so, du kennst mich doch schon ewig, wir müssen jetzt mal Tacheles reden.
Seitdem es die neu zugezogenen gebe, herrsche im Dorf zunehmend ein Klima der Einschüchterung und Angst, sagt Karin noch. Naturnah und ökologisch auf dem Dorf leben, so schön und idyllisch es klingt, dahinter verbergen sich auch völkische und antisemitische Ideen, sagt Historikerin Laura Schenderlein. Sie arbeitet im mobilen Beratungsteam bei DEMOS, dem Brandenburgischen Institut für Gemeinwesenberatung.
Es gibt in der extremen Rechten und in den jeweiligen Szenen davon schon immer Pläne zur Siedlung und Pläne, ein alternatives Leben auf dem Land zu führen.
Hinter der Öko-Idylle in Grabow bei Blumenthal steckt in einigen Fällen die rechtsesoterische aus Russland kommende Anastasia. Grundlage ist die 10-bändige Romanreihe Anastasia, Tochter der Tiger, des russischen Autors und Unternehmers Wladimir Nikolajewitsch Megre. Er formuliert darin die Idee einer naturharmonischen Lebensweise. Dazu sind Landsitze aufzubauen, Familien erhalten im Gegenzug einen Hektar Land. Klingt harmlos, ist es aber keinesfalls, sagt Laura Schenderlein.
Der Kern davon ist die älteste Verschwörungstheorie, die Übermacht der Juden, die da im Hintergrund steht. Und das ist was, was an verschiedenen Stellen der Bücher zum Tragen kommt.
17 Anastasia-Familienlandsitze soll es nach Meinung von Rechtsextremismus-Experten mittlerweile bundesweit geben. Einer der Akteure in Grabow bei Blumenthal ist der aus dem Ort stammende, öffentlich bestellte Vermesser und frühere Ortsvorsteher Markus Krause. Zusammen mit seiner Frau hat er im April 2014 das Siedlungsprojekt Goldenes Grabow gegründet. Nachzulesen auf seiner in diesem Jahr abgeschalteten, aber immer noch einsehbaren Webseite. Auf Nachfrage des Deutschlandradios, ob es das Siedlungsprojekt noch gibt, antwortet er uns nicht selbst, sondern sein Kölner Rechtsanwalt. Er schreibt in einer Mail:
Das Projekt Goldenes Grabow ist beendet. Die Gemeinschaftsstrukturen sind aufgelöst. Die erhobenen Extremismusvorwürfe sind falsch und haben unseren Mandanten tief getroffen.
Ein Blick in das Handelsregister. Das Goldene Grabow Dorferneuerungen wird beim Amtsgericht Berlin-Charlottenburg unter der Nummer HRA 50836 geführt. Anwohner Robert Scholz sitzt für die Fraktion Lebenstraumdorf in der Gemeindevertretung Heiligengrabe, nennt sich selbst einen Kritiker der rechtsesoterischen Ökobewegung Anastasia, weshalb er auch schon mal, erzählt Scholz, unangemeldeten Besuch von Markus Krause bekommen habe.
Er war persönlich sozusagen unangemeldet, fast vor einem Jahr, vor der Tür.
Während Scholz erzählt, reibt er sich nervös die Hände, ruckelt auf dem Stuhl. Warum er und seine Frau von Krause besucht wurden, verstehe er bis heute nicht. Für Scholz persönlich fühlt sich der unangemeldete Besuch von Markus Krause wie eine Art Drohgebärde an, sagt er.
Hallo? Ich habe dich auf dem Kieker, ich weiß, wo du wohnst und reiß dich zusammen so ungefähr. Und das ist schon für mich Einschüchterung.
Der Bürgermeister in Heiligengrabe, zu dem Grabow gehört, ist Holger Kippenhahn von der Linkspartei. Er beobachte die Aktivitäten der rechtsesoterischen Ökosiedler, sagt er. Aber von einem Klima der Angst und Einschüchterung könne seines Erachtens überhaupt keine Rede sein.
Ich nehme die Stimmung völlig anders wahr. Ich kann keine Angst erkennen.
Es gibt Menschen, die vermuten, dass Krause, ein vom Land öffentlich bestellter Vermesser mit einem eigenen Büro in Pritzwalk, sehr früh Kenntnis haben könne, welche Flächen und Gebäude zum Verkauf stünden. Stimmt das? Herr Krause hat aufgrund seiner Berufstätigkeit noch nie in seiner gesamten Laufbahn vorzeitig von einem zum Verkauf stehenden Grundstück in Grabow erfahren, schreibt sein Anwalt. Nachfrage beim Innenministerium. Die Antwort:
Mit der Position ist keine privilegierte Stellung in Bezug auf den Verkauf oder Kauf von Grundstücken verbunden. Kenntnis zu Grundstücksverkäufen in Heiligengrabe könnte Herr Krause als Vermesser nur in Einzelfällen erlangen.
Weiter heißt es:
Das Land Brandenburg ist sich der besonderen Problematik um die Siedlerbewegung in Grabow bewusst. Durch die Aufsichtsbehörde über die Vermesser erfolgt daher eine permanente Beobachtung und Prüfung der Situation, insbesondere in Bezug auf die Einhaltung der Berufspflichten durch Herrn Krause.
Nach Recherchen des ARD-Magazins Kontraste sollen den Krauses im Umkreis von Grabow bereits mehr als 80 Hektar Land gehören. Der zuständige Landkreis Ostprignitz-Ruppin wollte uns das weder bestätigen noch dementieren. Gerne hätten wir mit Markus Krause selbst gesprochen. Doch auf unsere schriftlichen Anfragen haben wir von ihm keine Antwort bekommen. Stattdessen hat uns sein Kölner Anwalt geantwortet, betont, dass unsere Fragen unsubstantiierte Ausforschungsfragen seien.
Unser Landeskorrespondent Christoph Richter war das mit seiner Langzeitbeobachtung der umstrittenen Anastasia-Bewegung in Brandenburg. Das Flüchtlingsdrama, das sich zurzeit an der belarussisch-polnischen Grenze abspielt, wo Menschen wochenlang in den Wäldern verharren, nicht weitergelassen werden und zum Teil erfrieren, das hat seine Effekte auch auf Deutschland. Es kommen wieder mehr Geflüchtete zu uns. Allein in Berlin kommen jeden Monat mehr als 500 Menschen aus dem Irak, Iran, aus Afghanistan oder dem Jemen an. Viele Unterkünfte sind längst überbelegt und Neubauten kommen nur sehr schleppend voran. Und das liegt auch an dem Widerstand, den Anwohner und Bezirke leisten, wenn ausgerechnet ihre Nachbarschaft als Standort für ein Flüchtlingswohnheim dienen soll. Doch es gibt durchaus Stadtviertel, die geeignet sind, Geflüchtete zu integrieren und auch eine freundliche Nachbarschaft für sie zu bieten. Luise Sammann hat das in Berlin recherchiert.
Peter Hermanns kennt das, egal ob in Berlin-Hellersdorf, im sächsischen Freital oder in Mönchengladbach. Wenn in Deutschland eine neue Flüchtlingsunterkunft entstehen soll, reagieren Anwohner meist nach dem Motto: überall, nur nicht bei mir.
Warum wollt ihr das, dass ihr herkommt?
Hermanns, Bereichsleiter beim Träger Internationaler Bund Berlin-Brandenburg, zuckt mit den Schultern.
Typischerweise ist es so, dass am Anfang große Vorbehalte da sind, bis hin zu großen Protestaktionen, auch Bürgerversammlungen, wo sich Menschen nicht nur Sorgen machen, sondern mit rassistischen Ressentiments argumentieren.
2014 gründete Peter Hermanns in Berlin das erste deutsche Containerdorf in Leichtbaumodulweise, leitete seitdem mehrere Unterkünfte für Geflüchtete. Sorgen und Ängste von Anwohnern, sagt er, gab es immer.
Zum Beispiel, die Supermärkte werden leer gekauft oder im Bus findet man keinen Platz mehr. Oder wir müssen jetzt die Kinder immer zur Schule bringen, weil allein trauen sie sich nicht. Das hat sich natürlich alles erübrigt später. Das wussten wir auch, weil wir hatten ja vorher schon die Erfahrung, dass das immer so abläuft. Das ist immer der gleiche Kreis.
Ein Kreis, der nach Ansicht von Politikwissenschaftlern mit für den bundesweiten Erfolg der AfD seit dem Jahr 2015 verantwortlich ist. Nicht zufällig bezeichnete der damalige Vizesprecher der Partei, Alexander Gauland, die sogenannte Flüchtlingskrise damals in einem Spiegel-Interview als Geschenk für seine Partei. Marco Gieselmann ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Soziologieinstitut der Universität Zürich.
Diesen Anstieg von Ressentiments, negativen Einstellungen, den beobachten Sie im Prinzip deutschlandweit.
Allerdings, so das Ergebnis einer Studie, die Gieselmann und seine Kollegen kürzlich für das Wissenschaftszentrum Berlin vorlegten, fällt der Anstieg dieser Vorurteile ausgerechnet dort schwächer aus, wo in den vergangenen Jahren besonders viele Geflüchtete untergebracht wurden. Dort also, wo Menschen auch tatsächlich in Berührung mit Zuwanderern kamen.
Also es gibt quasi einen positiven Effekt, wenn Sie so wollen, von Kontakt und Sichtbarkeit, der sich dann so auswirkt, dass dieser übergeordnete nationale Trend zu mehr Sorgen, zu mehr Ängsten dann in der Region dezidiert abgeschwächt wird.
Diesen Effekt bestätigt das bundesweit einmalige Modellprojekt TOM, Tolerantes Miteinander, in Berlin-Adlershof. In 164 Neubauwohnungen, die die Wohnungsbaugesellschaft DGWO hier 2020 errichtete, haben 50% der Mieter und Mieterinnen einen Fluchthintergrund, 50% nicht.
Also ich wohne sehr gerne hier.
So Tom-Mieterin Lydia, die seit einem Jahr Tür an Tür mit einer fünfköpfigen syrischen Familie wohnt.
Es ist sehr lebhaft, es ist sehr bunt, wodurch ich ganz schnell integriert war hier. Was ich in Gegenden, wo ich vorher gewohnt habe, so nicht hatte. Ne? Da hatte ich Kontakt zu meinen Nachbarn, aber es waren kaum Geflüchtete dabei. Auf meiner Arbeit eigentlich auch nicht und im Freundeskreis. Also obwohl ich mich da wirklich auch für neugierig und offen halte, hatte ich tatsächlich bisher nicht so viel Kontakt. Ja.
Nicht nur bei ihr, bei fast allen Nachbarn hätten Vorurteile und Ängste seit ihrem Einzug vor knapp einem Jahr deutlich abgenommen, so die Vorsitzende der TOM-MieterInnen-Initiative. Und auch die Anfeindungen durch Anwohner, die das Neubauprojekt lange fälschlich als Flüchtlingsheim bezeichneten, nehmen dank regelmäßiger durch den Betreiber organisierter Nachbarschaftsbegegnungen merklich ab. Eine Erfolgsgeschichte, die sich allerdings nicht überall kopieren ließe, so Soziologe Marco Gieselmann. Seine Studie zeigt:
Es gibt bestimmte Regionen, da funktioniert das besser, diese Absenkung von Sorgen und Ängsten durch Kontakt. Und es gibt andere Regionen, da funktioniert das schlechter. Also oberhalb von 2% überdurchschnittlicher Arbeitslosigkeit ist dieses Abschwächen von Ressentiments durch Kontakt nicht mehr in dem Maße zu beobachten.
Dass Flüchtlingsunterkünfte in Berlin und anderswo häufig in ohnehin strukturschwachen Bezirken entstehen, sei kontraproduktiv, so der Experte. Wo Anwohner sich sowieso schon benachteiligt fühlten, sorge Zuwanderung erst recht für Angst um knappe Ressourcen.
Aus Berlin war das der Bericht von Luise Sammann. Gleich kommen die Nachrichten und danach gibt es Campus und Karriere. Und da geht es unter anderem darum, wie im Fall von Quarantäne oder gar weiteren Schulschließungen Fernunterricht organisiert werden kann. Und das war's von Deutschland heute. Ich bin Ute Reckers und bedanke mich fürs Zuhören.